Deutschlandfunk Interview.
Wir bleiben beim Thema und wollen uns fragen, was kann denn da passieren, was wird passieren? Darüber wollen wir reden mit Herbert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Abend, Herr Dieter.
Ja, ich grüße Sie, Herr Zuhaide.
Wenn Herr Mnuchin, der amerikanische Finanzminister, sagt, das läuft alles ganz gut, ist das Zweckoptimismus oder was ist das? Wir beide wissen es wahrscheinlich nicht, aber was vermuten Sie?
Ich vermute, dass die amerikanische Regierung die chinesische Regierung weiter unter Druck zu setzen versucht. Und wenn der amerikanische Finanzminister sagt, es läuft eigentlich ganz gut, dann zielt er vermutlich darauf ab, dass es ja schon mal ein Verhandlungsergebnis gegeben hat, dass die chinesische Regierung jetzt wieder zurückzieht. Also das kann eine Strategie sein.
Warum lassen die Chinesen sich darauf ein? Sind sie so schwach?
Ja, die Chinesen sind momentan in einer überraschend schwierigen Lage. Sie haben einerseits mit einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung zu Hause zu tun. Man bekommt zwar immer wieder die offiziellen Zahlen von 6,5% Wachstum, aber man muss sich nur mal vor Augen halten, dass beispielsweise der Automobilabsatz im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, die Industrieproduktion zurückgegangen ist. Das passt zu den offiziellen Zahlen nicht. Zudem ist die chinesische Wirtschaft in einer fast schon überschuldeten Lage. Und in diesem schwierigen Moment kommt dann die amerikanische Regierung mit einem sehr robust auftretenden Präsidenten und setzt die Daumenschrauben an. Das ist für China alles andere als ein schöner Moment. Und Präsident Xi und seine Regierungsmannschaft ist da nicht zu beneiden.
Nun ja, sie versuchen vermutlich, sich Zeit zu kaufen. Die wollen die Chinesen ja umsteuern, mehr Binnenkonsum und den Binnenkonsum stärken und weniger diese Exportabhängigkeit. Das ist ja eigentlich die Strategie. Aber Sie sagen, das ist zu früh, was da jetzt passiert?
Das ist zu früh, was da jetzt passiert. Und vor allen Dingen gibt es ja eine Forderung, die die Chinesen eigentlich nicht erfüllen können. Das ist nämlich das Zurückdrängen der Bedeutung der Staatsunternehmen. Was die Amerikaner und auch die Europäer von den Chinesen verlangen, ist im Grunde ein völliger Umbau des Wirtschaftssystems. Und gerade der sehr konservative, im Sinne der Kommunistischen Partei, konservative Präsident Xi ist dazu überhaupt nicht bereit. Er möchte den Einfluss der Kommunistischen Partei auch in den Betrieben eher noch stärken als zurückfahren. Von daher ist das eine sehr ungute Konstellation für China und es ist aus meiner Sicht schwer zu erkennen, wie China sich kurzfristig aus dieser Problemlage herausentwickeln kann.
Wir werden gleich noch über die USA reden. Ich will noch mal bei China bleiben. Die besitzen Dollarreserven in einem Maße, dass man sagen könnte, die könnten sie strategisch einsetzen. Damit würden sie sich natürlich weiter schaden. Ist das nur ein theoretischer Gedanke?
Ja, die Dollarreserven sind natürlich immer noch beachtlich. Sie waren schon mal höher. Sie waren schon mal bei 4.000 Milliarden. Aktuell sind sie bei 3.000 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich könnten sie die auf den Markt werfen und damit ihr eigenes Vermögen vernichten, zumindest teilweise, und auch für Turbulenzen auf den amerikanischen Anleihemärkten sorgen. Aber wenn man die chinesische Verschuldung jetzt einmal genauer betrachtet, dann verblasst die Größe der Währungsreserven doch relativ rasch. Also die Schuldenhöhe in China beläuft sich gegenwärtig auf 65.000 Milliarden US-Dollar, wenn man das in Dollar umrechnet. Die Verschuldung wächst seit 2008 sehr rasch an. Und viele Beobachter, der Internationale Währungsfonds, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, haben in den letzten Monaten diese Lage, diese Situation in China genauer untersucht und kamen einhellig zum Ergebnis, da muss etwas getan werden. Der Schuldenaufbau muss gebremst werden. Idealerweise müssen die Schulden zumindest teilweise reduziert werden. Das geht natürlich sehr schlecht in einer Zeit, in der China handelspolitisch so viel Gegenwind entgegenschlägt, sowohl aus den USA als auch aus Europa und Japan. Also eine schwierige Lage, ich wiederhole das.
Kommen wir jetzt auf die USA, bevor wir nach Lösungen suchen. Die Vereinigten Staaten sind natürlich auch nur auf den ersten Blick in einer guten Lage, denn es stimmt ja nicht, was Herr Trump die ganze Zeit zu erzählen versucht, dass die Zölle die Chinesen bezahlen, das zahlen die amerikanischen Konsumenten, nur die merken es noch nicht, oder?
Ja, es ist ganz interessant. Also ich war gerade in den USA und man ist überrascht über den doch überbordenden Optimismus. Gut, das war in Washington, das muss jetzt nicht für die ganzen USA gelten, aber die Wirtschaft wächst deutlich schneller als erwartet. Die Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit 1969.
Wobei sie war schon auch zu Obamas Zeiten sehr, sehr niedrig. Sie ist ja noch ein bisschen niedriger geworden.
Sie ist noch ein bisschen niedriger geworden. Also es ist kein schlechter Zeitpunkt aus amerikanischer Perspektive, um hier in einen Konflikt einzusteigen. Ich habe mir mir neulich eine Studie der Universität California, Los Angeles angeschaut. Die hat die Effekte der im Jahr 2018 verhängten Zölle auf das amerikanische Bruttosozialprodukt betrachtet. Und zunächst einmal sind die negativ, 0,04% Rückgang des BIP durch diese Zölle. Aber dann wurden auch die positiven Effekte mit einberechnet. Und dann sinkt der negative Effekt dieser im vergangenen Jahr ja noch deutlich geringeren Zölle auf 0,04% des BIP. Das ist ja kaum noch messbar. Und insofern ist das, was bislang prognostiziert worden ist, dass also die amerikanischen Verbraucher, natürlich stimmt das theoretisch, dass die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen die Zeche zahlen werden, das ist bislang so noch nicht eingetreten. Im Übrigen könnte man natürlich sagen, dass ein gewisser Anstieg der Inflation die Geldpolitik der USA erleichtern würde, aber das ist ein anderes Thema.
Die Frage ist natürlich, wie lange das geht. Also wenn das spürbarer wird, wir müssen jetzt noch mit einrechnen. Ich glaube, die Sojabauern haben Verluste, die sind dann vom Staat zum Teil abgedeckt worden mit 7 Milliarden. Das sind natürlich schon Effekte. Die Frage ist, wie lange hält man sowas von den Bürgern fern?
Ohnehin ist ja dieser als Handelskrieg bezeichnete Konflikt eher so eine Art Wettrinken. Also wer zuerst umfällt, hat verloren. Und die Frage ist, ob die Chinesen robuster aufgestellt sind oder die Amerikaner. Es ist allein von den Handelsvolumina natürlich ganz eindeutig so, dass die Amerikaner sehr viel weniger nach China exportieren. Also im vergangenen Jahr Exporte nach China von 120 Milliarden US-Dollar. Dem stehen Importe aus China von 540 Milliarden US-Dollar gegenüber. Das zeigt schon, die Amerikaner haben da weniger zu verlieren als die Chinesen. Und das Sojabohnenbeispiel, das ist ja immer sehr eindrücklich und das trifft ja auch den Kern der Wählerschaft von Trump. Aber die Amerikaner haben im vergangenen Jahr 6-mal so viele Verkehrsflugzeuge nach China exportiert wie Sojabohnen. Also da sieht man schon, wo auch die Prioritäten der amerikanischen Exporteure liegen.
Kommt man mit Herrn Trump zu der Erkenntnis, dass Handel, wenn er denn nach vernünftigen Regeln abläuft, zu beiderseitigem Vorteil sein kann?
Also Herrn Trump zu interpretieren ist natürlich eine ganz schwierige Sache und das maße ich mir auch nicht an. Was man tatsächlich sieht, ist, dass es eine Konstellation gibt in den USA, die bemerkenswert ist und ich weiß nicht, ob die in Europa auch schon so verstanden wird. Man streitet sich in den USA über sehr viel, aber in Bezug auf China gibt es einen großen Konsens auf dem Kapitolzügel. Die Demokraten unterstützen Trump in dieser Frage uneingeschränkt und das ist etwas wirklich Bemerkenswertes. Also man hat einen großen Konsens in den USA in dieser Frage und man kann das deutlich sagen, auch in Europa gibt es namhafte Beobachter, die diesen Konflikt mit China als mehr oder weniger notwendig betrachten. Der frühere Chef der Welthandelsorganisation WTO und davor EU-Handelskommissar Pascal Lamy hat im vergangenen Jahr gesagt, das ist ein strukturelles Problem. Die chinesische Staatswirtschaft ist mit einem offenen Handelssystem nicht kompatibel, weil die Staatsunternehmen in intransparenter Form subventioniert werden. Da gibt es keinen offenen Wettbewerb. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat sich ja in diesem Jahr auch neu positioniert. Also der Wind hat sich hier gedreht und es gibt nicht nur Herrn Trump, er ist der lauteste, aber es gibt nicht nur Herrn Trump als Kritiker der chinesischen Wirtschafts- und Handelspolitik.